Herr, und nun bitten wir dich, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort und überall, wo jetzt wir gemeinschaftlich das Wort Gottes miteinander studieren können. Eine Geschichte erzählt von einem jungen Maler in London, der sich ein großes Motiv aus der Bibel vorgenommen hatte, um daraus sein Gemälde zu machen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das Bild ist fast fertig. Das prächtige Vaterhaus mit all seinem Schmuck und Reichtum, die fröhlichen Knechte, die dort arbeiten, vor allem die güteausstrahlende und ehrfurchtgebietende Person des Vaters. Nur das Schwerste fehlt noch, der verlorene Sohn selbst. An dieser Stelle ist auf dem Gemälde noch ein Stück grauer Leinwand, denn der Maler sucht noch nach dem richtigen Modell, um den verlorenen Sohn zu zeichnen. Und dann stößt er in den Slums von London, er wandert da durch, plötzlich auf so einen jungen Mann, der ihm als Modell geeignet erscheint. Eine heruntergekommene Gestalt, zottiges Haar, stoppliger Bart, mehr in Lumpen als in Kleider gehüllt, jung und doch schon gebeugt, halb noch junge und doch schon sehr, sehr alt. Der muss es sein. Und der Maler spricht ihn an. Erst versteht er gar nicht, was der von ihm will, aber dann treffen sie schnell die Abmachung. Er soll nämlich am nächsten Tag pünktlich um 3 im Atelier sich einfinden. Der Maler gibt ihm eine Visitenkarte, verspricht ihm guten Lohn und zahlt ihm bereits 10 Pfund als Anzahlung. Und dann kommt der nächste Tag. Pünktlich zur vereinbarten Zeit klingelt es an der Tür. Der Maler macht auf. Aber wer ist das? Ein Fremder steht vor der Tür. Er sagt, wer sind Sie denn? Und da reicht er ihm die Visitenkarte zurück. Und jetzt sieht es der Maler auch. Dieser junge Mann, diese elende Gestalt von gestern, hat sich irgendwie neu eingekleidet. Er hat ja diesen Vorschuss. Er war beim Friseur wahrscheinlich, hat sich rasiert, sich eine ordentliche Frisur gemacht. Und der Maler ist entsetzt und sagt, sorry, so kann ich Sie nicht gebrauchen. Und schlägt ihm die Tür vor der Nase wieder zu. Das Problem war, dass dieser junge Mann so sich fein gemacht hat, wie ihn der Maler gar nicht brauchen konnte. Er wollte ihn echt haben, so wie er wirklich war. Und diese Episode, liebe Gemeinde, zeigt uns 2 tiefe Wahrheiten über unser Verhältnis zu Gott. Das erste, es nützt nichts, wenn wir versuchen, uns herauszuputzen, um vor Gott besser dazustehen. Gott durchschaut das. Wir können nur kommen, wie wir sind. Gott durchschaut unsere Schminke. Wir können uns nicht selber besser machen, sondern nur kommen, wie wir sind und bitten, Herr, erbarme dich über mich und meine Schuld. Das ist das eine. Wir können uns nicht besser machen, nur kommen, wie wir sind. Und dann das zweite, aber wenn wir so kommen, dann und nur dann kann und will uns Gott gebrauchen. Und hier bricht das Bild. Denn Gott lässt uns eben nicht in den alten Lumpen unserer Sünde, sondern er will uns dann gebrauchen als Leute, die er neu ausrüstet. Leute, denen er ihre Schuld und ihren Schmutz wegnimmt und deren Leben er neu gestaltet. Und das gehört zu den faszinierendsten Entdeckungen, wenn ein Mensch Christ wird, dass er merkt, Gott will mich in seinem Dienst haben. Gott hat einen echten Auftrag für mich. Gott will mich gebrauchen. Das ist die große Entdeckung. Jesus rief seine Jünger sofort in die Nachfolge, um ihm zu dienen. Oder wenn wir an den Besessenen denken aus Markus 5, den Jesus geheilt hatte, der wirklich neu wurde und der dann von Jesus den Auftrag bekam. Und jetzt geh hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Wohltat der Herr dir getan und sich deiner erbarmt hat. Und er geht hin und wird zu einem Missionar. Oder denken wir an den blinden Bartimäus, der dort bei Jericho sitzt. Und wir wissen seinen Namen deshalb, weil er später in der Gemeinde offensichtlich bekannt war mit diesem Namen. Jesus hat ihn geheilt, Jesus hat ihm vergeben und Jesus hat ihn dann in sein Team mit hineingenommen. Das heißt, wenn du durch Jesus gerettet wurdest, dann nimmt er dich auch in Dienst. Und so war es schon im Alten Testament. Als Mose dem lebendigen Gott begegnet, als Mose wirklich zum Glauben findet und versteht, der Gott, der mich ruft, ist der Gott, der mich rettet und den ich brauche, da wird er von Gott in Dienst genommen. Aber er muss das selber erstmal begreifen. Also wir kennen ja Mose immer als den großen Führer Israels, der sein Volk in die Freiheit brachte, weil wir die gesamte Geschichte kennen als Bibelleser. Aber das war ja nicht immer so. Und wenn wir jetzt seine Geschichte genau miteinander studieren und wir machen das ja von Woche zu Woche, dann sehen wir eben, das war nicht immer so. Das war auch für Mose alles andere als selbstverständlich, von Gott in den Dienst genommen zu werden. Und letzten Sonntag haben wir gesehen, eigentlich wollte er gar nicht. Was Mose wollte, war weiterhin seine Ruhe auf den Feldern Midians zu haben, dort, wo er als Hirte tätig war. Dort war er inzwischen 80 Jahre alt geworden, aber Gott sagt zu Mose, daraus wird nichts, Ruhe in Midian. Mose, ich habe mich dir nicht offenbart, damit du für dich weiterlebst, sondern Mose, ich habe einen echten Auftrag für dich. Und wir hatten ja gesehen, worin dieser Auftrag bestand, in Kapitel 3, Vers 16. Geh hin, versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen und hat gesagt, ich habe mich eurer angenommen und gesehen, was euch in Ägypten widerfahren ist, Sklaverei, und habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen in das Land, darin Milch und Honig fließt. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Mose viele Einwände gleich aus der Tasche zog. Warum er lieber weiter für sich leben wollte und nicht für Gott. Also ich will gerne an dich glauben, Gott. Ich will gern deine Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich will nicht dir dienen. Und so denken das auch manche, die sich für Christen halten. Ich nehme das alles gerne mit, was du mir gibst, aber dir dienen? Und dann haben wir bei Mose gesehen, wie Gott ihm eine Ausrede nach der anderen aus den Händen nimmt. Also die erste Ausrede war ja, meine Volksgenossen werden mir sowieso nicht glauben. Und dann gibt Gott ihm ja diese Zeichen am Anfang von Kapitel 4. Er sagt, ich gebe dir drei Zeichen und wenn du diese drei Zeichen durch meine Kraft dort praktizierst, dann werden sie dir glauben. Und dann holt Mose sofort die nächste Ausrede hervor und sagt, ich kann aber nicht genug reden. Kein Problem, sagt Gott, das weiß ich. Ich kenne deine Begabung und deine Grenzen, ich stelle dir den Aaron an die Seite, der wird dich entsprechend unterstützen. Ist alles kein Problem. Und dann hatten wir am Ende gesehen, dass Mose sich vor Gott beugt und sich in Dienst nehmen lässt und dann endlich seiner wahren Berufung lebt. Und an dieser Stelle machen wir heute Fortsetzung. Und wir sehen, wie Mose wirklich das Ganze auch gleich umsetzt, wie sein erster Weg nach diesem Entschluss ihn zu seinem Schwiegervater führt, in dessen Diensten er nun Jahrzehnte gestanden hatte. Kapitel 4, Vers 18, Mose ging hin und kam wieder zu Jitro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Und Jitro sprach zu ihm, geh mit Frieden. Also Mose berichtet ihm wahrscheinlich noch nicht das ganze Projekt, aber das, was er dem Schwiegervater sagt, das stimmt. Und der findet ein Ja zu diesem Plan. Und dann stärkt Gott ihn gleich mit einer Information, die den Mose sehr ermutigen muss, weil er nämlich hinzufügt, Vers 19, geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind tot, die dir nach dem Leben trachteten. Gut zu wissen. Also deine Erzfeinde, das alte Personal, auch der alte Pharao, die ganze Family dort, die sind nicht mehr im Geschäft. Mose, du musst also jetzt keine Sorge haben, dass da noch ein alter Haftbefehl in einer Schublade liegt, der dann plötzlich rausgezogen wird, wenn du wieder zurückkommst und sie dich dort einbuchten. Ich habe alles abgeräumt, sagt Gott. Freie Bahn. Und trotzdem bleiben für Mose viele Fragen. Kann man sich ja vorstellen. Wie soll das denn werden? Welche Situation wird mich in Ägypten erwarten nach diesen langen Jahren? Und wie werden die Führer Israels, wie werden die Ältesten reagieren, wenn ich da ankomme mit meinem Auftrag? Und was wird mit dem Pharao? Wie wird der mir mit seiner geballten Macht entgegentreten? Und meine eigene Familie, wie wird die mit der Situation klarkommen? Meine Frau Zippora und meine Söhne Gershom und Eliezer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Mose jetzt manche schlaflose Nacht durchgemacht hat, in der all diese Fragen ihm durch den Kopf jagen, denn Mose kennt ja noch nicht das große Panorama, das wir als Bibelleser immer schon mitbringen, wenn wir diesen Text studieren. Aber alles, was Gott jetzt von ihm fordert, wo er den ganzen Überblick noch nicht hat, sind die einzelnen Schritte des Gehorsams, die jetzt möglich sind, die er zum Teil auch gar nicht ganz überblickt. Und liebe Gemeinde, in dieser Situation ist Mose uns sehr nah. Weil wir als Jesus-Nachfolger diese Situation aus eigener Erfahrung gut kennen. Zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Das ist auch die große Überschrift über dieser Predigt. Zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Wir spüren diese Ohnmacht. Wir müssen in einer Situation klarkommen, die wir bei weitem nicht überblicken, der wir ein Stück weit ohnmächtig ausgeliefert sind. Nur ein Beispiel, Eltern mit kleinen Kindern. Und die fragen sich natürlich, wie wird sich die Situation in unserem Land weiterentwickeln? Wie wird sich die Schulsituation weiterentwickeln? Und das Ganze in der Gesellschaft, politisch und wirtschaftlich. Und dann unsere persönliche Perspektive, was kommt noch auf uns zu? Und die Situation als Christen, die Situation unserer Gemeinde. In der Gesellschaft beobachten wir mit Sorge manche Tendenzen, die offensichtlich auch auf eine spürbare Einschränkung der Meinungsfreiheit hinauslaufen. Aber zugleich sollen wir nicht erstarren und wie das Kaninchen auf die Schlange schauen. Paulus sagt, und den Christen damals ging es wahrlich nicht besser, Epheser 5, Vers 16, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, und versteht, was der Wille des Herrn ist. Also Paulus sagt nicht in Epheser 5, 16 und 17, es ist böse Zeit und ihr zieht euch mal lieber in eure Blase zurück, haltet die Klappe, führt ein unauffälliges Leben und wartet mal ab, vielleicht kommen ja bessere Zeiten. Sondern Paulus sagt es genau umgekehrt. Er sagt, kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Jetzt erst recht an die Arbeit. Und genau diese Dialektik, ihr Lieben, finden wir hier bei Mose zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Und so wollen wir nachfragen. Wollen wir nachfragen, was es für Mose bedeutet, in dieser Lage Gehorsam zu praktizieren, damit wir davon lernen. Und ich möchte versuchen, das in drei Aufforderungen zu bündeln, die Gott dem Mose und die Gott auch uns in dieser Situation zuruft. Drei Aufforderungen zum Gehorsam. Die erste, heute sage ich das ganze Gliederungspaket schon mal vorab. Erstens, nimm den Stab in die Hand. Zweitens, pack den Stier bei den Hörnern. Und drittens, wirf die Sünde aus dem Herzen. Erstens, nimm den Stab in die Hand. Das ist das Erste, was in Vers 17 steht. Und immer wenn ich nur einen Vers sage, meine ich 2. Mose 4. Vers 17. Und diesen Stab, sagt Gott, nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Er soll den Stab in die Hand nehmen, das ist ganz unspektakulär. Es ist dieser schlichte Hirtenstab, den Gott schon mitgebracht hatte, als Mose ihn ansprach. Und auch die anderen Schritte sind ganz einfach, ganz naheliegend. Das Gespräch mit dem Schwiegervater, Vers 18. Mose ging hin, kam zu Jitro und sagt, lass mich doch gehen. Und er gibt ihm seinen Segen. Ohne Murren, dann die Abreise mit der Familie und mit kleinem Gepäck. Vers 20, so nahm Mose dann seine Frau und seine Söhne, da steht Plural im Urtext, und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland. Wir wissen aus Kapitel 2, dass der erste Sohn Gershom hieß. Wir werden in Kapitel 18 erfahren, dass der zweite Eliezer genannt wurde. Die waren aber hier schon beide dabei. Ja, und dann wird der Stab nochmal genannt am Ende von Vers 20. Und er nahm den Stab Gottes in seine Hand. Nimm den Stab in die Hand, dieser Stab. Vordergründig nur ein kleines, ein unscheinbares Werkzeug. Das war ja kein Zauberstab. Aber Gott wird durch diesen Hirtenstab große Wunder tun. Und deswegen nennt ihn dieser Vers auch Stab Gottes. Stab Gottes. Wir müssen das richtig verstehen. In diesem Stab ist keine magische Kraft. Aber Gottes persönliche Macht wird diesen Stab wirken lassen. Das ist ähnlich wie mit unserem Gebet. Wenn wir beten, sprechen wir keine magischen Worte aus, mit denen wir Materie bewegen. Aber Gott hat versprochen, unsere Gebete zu gebrauchen, um dadurch zu wirken. Nichts Magisches, aber wirkungsvoll. Und noch etwas sieht man an diesem Stab. Wie Gott seine großen Taten mit unseren kleinen Gehorsamsschritten verbindet. Schauen Sie, in Kapitel 3, Vers 20 hatte Gott gesagt, ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit den Wundern, die ich darin tun werde, sagt Gott. Und hier in Vers 21, Kapitel 4 sagt Gott, sieh zu, dass du alle die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. So kommt es zusammen. Gott sagt, ich werde die Wunder tun, 3,20. Und jetzt sieh zu, dass du diese meine Wunder tust, die ich in deine Hand gebe. Das ist faszinierend. Und wir wissen ja schon, das werden wir in den kommenden Wochen sehen, dass auf diesem Wege, also dieser Stab, den Gott dem Mose anbefohlen hat gewissermaßen und durch den dann Gott die Wunder tut, die Mose ausführt, dass durch diesen Stab letztlich der Pharao in die Knie gezwungen wird. Der Alttestamentler Keil hat es so ausgedrückt. Er sagt, so armselig Moses äußerliches Auftreten erscheint, so hat er doch in seiner Hand den Stab, vor welchem Pharaos Stolz und seine ganze Macht sich beugen muss. Vor dessen Macht Pharaos Stolz und Macht sich beugen muss. So macht es Gott. Und woran erinnert sie das? Wahrscheinlich an die Steinschleuder, mit der David später den Goliath und letztlich die ganzen übermächtigen Philister besiegen wird. Das war eine normale Steinschleuder, das war keine magische Steinschleuder. Aber David gebraucht sie im Vertrauen auf Gott und Gott bewirkt dadurch etwas Großes, unscheinbare Werkzeuge. So ist Gott in seiner übermächtigen Souveränität. Aber er hat sich in seinem Vorgehen dafür entschieden, begrenzte Menschen wie uns in sein Handeln einzubeziehen. Und darum wird Mose jetzt nach Ägypten geschickt, obwohl ja Gott genauso gut jemand nehmen könnte, der schon vor Ort ist, irgendeinen anderen aus der jüdischen Community in Ägypten. Macht aber nicht, Gott will Mose. Und er will seine Wunder in Moses Hände legen. Und darum bekommt Mose den Auftrag, der zunächst ganz schlicht darin besteht, den Stab mitzunehmen, seine Familie auf den Esel zu setzen und nach Ägypten aufzubrechen. Oder wir könnten es noch einfacher sagen, Moses Auftrag besteht einfach darin, gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott ihm sagt. Überlegen Sie, wenn Mose auf seine armselige Bewaffnung schaute, er ist ja mit wenig Gepäck unterwegs, und wenn Mose an seine versklavten Landsleute denkt, die schon in Ägypten dann auf ihn warten werden, da hat er sich bestimmt gefragt, also wie sollen wir damit den Pharao und sein bis an die Zähne bewaffnetes Heer in die Knie zwingen? Und genau, ihr Lieben, das ist unsere Situation zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Auch wir bekommen den Auftrag, nimm den Stab in die Hand. Du musst jetzt noch nicht wissen, wie Gott den Pharao in die Knie zwingen wird, aber nimm den Stab in die Hand. Sei Gott gehorsam in den Punkten, die er dir unmittelbar vor die Füße legt. Und dann wird Gott in souveräner Weise handeln, in jeder Epoche. Entscheidend sind ja gar nicht die Wunder an sich. Die waren in Ägypten dann im Zusammenhang mit diesem Exodus, das muss man sagen, die waren außerordentlich, die waren exzeptionell in dieser Fülle, in dieser Dichte. Und wir müssen wissen, auch innerhalb des Alten Testaments gab es kaum etwas Vergleichbares mit diesen Wundern. Das ist besonders massiv hier in diesen Kapiteln. Und der Text verwendet auch zwei verschiedene Begriffe für diese Wunder. Er nennt sie einmal Zeichen, er nennt sie dann wieder Wunder. Das wird weitgehend synonym gebraucht, also in gleicher Bedeutung. Und es bedeutet, ein Wunder ist ein offensichtlich übernatürliches Geschehen, das die Handelnden besonders autorisiert. Ein übernatürliches Geschehen, das die Handelnden besonders autorisiert. Und dieses Wortpaar Zeichen und Wunder hat dann eine besondere Wucht. Und schauen Sie, in der späteren Geschichte Israels, wenn von Zeichen und Wundern wieder die Rede ist, geschieht das meistens im Rückblick auf diese Exoduszeit. Kann man beweisen. Nehemia 9, Vers 10, Jeremia 32, 20 und öfter. Also wenn da von Zeichen und Wundern noch die Rede ist im Alten Testament, geschieht das so gut wie immer im Rückblick auf diese Exoduszeit unter Mose. Das war wirklich besonders. Und erst im Neuen Testament taucht das dann wieder auf in dieser kurzen Zeitspanne Jesu und der Apostel. Da ist dann auch wieder von Zeichen und Wundern die Rede. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 22, Jesus wurde ausgewiesen durch Zeichen und Wunder. Diese ganz besonders hervorgehobenen Epochen unter Mose und unter Jesus und den Aposteln. Das war speziell. Und dann noch bei Elia und Elisa. Aber, ihr Lieben, nicht zu allen Zeiten greift Gott auf diese Weise in den Lauf der Geschichte ein. Aber zu allen Zeiten lenkt Gott die Geschichte. Oft auf ganz andere Weise. Und zu allen Zeiten baut Gott in sein Handeln den Gehorsam seiner Kinder ein. Also, dass Gott die Geschichte lenkt, können Sie zum Beispiel in Daniel 2 sehen. Auch dort, wo keine direkten Wunder geschehen, da heißt es Daniel 2, Vers 20, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke, er ändert Zeit und Stunden, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein, er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Gott lenkt die Geschichte in allen Epochen, wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln. Und er baut in dieses Lenken der Geschichte uns, seine Kinder, mit ein, wenn sie ihm gehorsam sind. Und deshalb gilt das auch für uns. Gott sagt, nimm den Stab. Nimm den Stab, tu gehorsam das, was Gott dir erstmal vor die Füße legt. Egal wie ohnmächtig du dich fühlen magst. Und wir fragen, Herr, was ist mein Stab? Es sind die ganz einfachen Dinge. Gott sagt, lies die Bibel, treu. Da bekommst du viel Stoff zum Gehorchen. Bete zum Herrn, treu. Da sind viele, die deine Fürbitte brauchen. Halte dich zu meiner Gemeinde, sagt Gott, treu. Da wirst du gebraucht in deiner Beständigkeit, in deinem Einsatz. Bezeuge Jesus gegenüber Nichtchristen, treu. Und halte dich an die Gebote, die ich dir gegeben habe, treu. Nimm den Stab in die Hand. Und wenn du das durchziehst, wirst du so viel zu tun bekommen, dass sich die Frage, welchen Stab soll ich in die Hand nehmen, von selbst beantwortet. Man wirst du sagen, oh, so viele Stäbe, mit welchem fange ich jetzt an? Ich jongliere damit, wie ein Tellerkünstler. Und dann kannst du noch deine Glaubensgeschwister fragen und deine Gemeindeleitung. Leute, seht ihr irgendwo noch einen Stab rumliegen, den ich gerade in die Hand nehmen kann? Und by the way, dieser Stab kann manchmal auch ein Besenstiel für den Putzdienst sein, oder ein Schaltknüppel in deinem Auto. Nimm den Stab in die Hand. Das ist das Erste. Und dann stößt Gott den Mose auf eine zweite Herausforderung, die jetzt auf ihn wartet, nämlich der Konfrontation mit dem Pharao nicht auszuweichen. Und wir formulieren das mit einer uns bekannten Redewendung, pack den Stier bei den Hörnern. Also erstens, nimm den Stab in die Hand. Zweitens, pack den Stier bei den Hörnern. Und jetzt geht's weiter mit Vers 21b in Kapitel 4. Und dem Pharao, tu die Wunder vor ihm, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu ihm sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn und ich gebiete dir, Mose zum Pharao, ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Pack den Stier bei den Hörnern, das ist das Zweite. Es wäre keine Schande, wenn es dem Mose bei diesen Worten etwas mulmig geworden wäre, aber nun kann er ja nicht mehr zurück. Und dieses Sprachbild, Sie verstehen das, den Stier bei den Hörnern packen, das bedeutet, weiche nicht aus. Blicke der Macht, die euch bedroht, ins Gesicht. Pack den Stier bei den Hörnern. Und das ist die zweite Herausforderung, die jetzt auf Mose wartet, der Konfrontation mit dem Pharao nicht auszuweichen. Mose soll dem ägyptischen Herrscher, der Israel unterdrückt, entgegentreten mit einem Befehl, Vers 23, und ich gebiete dir, er sagt nicht auch Pharao, bitte, bitte, er sagt, ich gebiete dir, dass du meinen Sohn ziehen lässt, dass er mir diene. Und diesem Befehl ist dann gleich eine Drohung angefügt, Vers 23, nämlich, wirst du dich weigern, so will ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Das ist heftig formuliert. Und wir müssen gründlich differenzieren, wie wir das auf unsere Situation anwenden. Also zum einen sind wir als Gemeinde nicht das Volk Israel und zum anderen leben wir theologisch gesprochen in einer anderen heilsgeschichtlichen Epoche, aber der Text gehört zur Bibel. Und deshalb dürfen wir diesem Text auch nicht ausweichen. Schauen Sie, entscheidend ist zunächst die Begründung in Vers 22. Und du sollst zu ihm, dem Pharao, sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das ist die Voraussetzung. Und hier haben wir zum ersten Mal in der Bibel die Formulierung im Hinblick auf Israel, mein Sohn. Das ist Gottes liebevolle Identifizierung mit seinem Volk. Und dafür braucht Gott ein Konzept, mein Sohn, das die Vertrautheit beschreibt. Die Vertrautheit innerhalb einer Familie. Israel ist mein Sohn, mein erstgeborener Sohn. Gott hat dieses Volk in besonderer Weise adoptiert. Er hat es in besonderer Weise erwählt als seinen erstgeborenen Sohn. Und darum folgt daraus auch eine doppelte Fürsorge und eine doppelte Verantwortung, nämlich dieses Volk zu lieben, dieses Volk in besonderer Weise zu beschützen, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, Psalm 103, aber dann auch dieses Volk zu erziehen und von ihm Gehorsam aus Liebe zu erwarten. Beschützen und erziehen. Und diese familiäre Beziehung, sagt Gott, bedeutet ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Und deswegen kann Gott von seinem Sohn mit Recht erwarten, Vers 23, dass er mir diene. Dass er mir diene. Und das hebräische Wort, was hier für dienen steht, bedeutet zugleich, dass er mich anbete. Dass er mich als Gott ehre. Also lass meinen Sohn ziehen, weil er mich anbeten soll und muss und mir dienen. Und dazu müssen Sie wissen, die Pharaonen, das wissen wir aus altertümlichen Texten, die Pharaonen beanspruchten selber göttliche Würde. Und damit begegneten sie auch ihren Untertanen. Wir, die Pharaonen, sind göttlich und wir erwarten Unterwerfung. Religiöse Unterwerfung. Und dem muss Mose jetzt entgegentreten. Er muss dem entgegentreten, nicht mit einer politischen Forderung, sondern mit einer theologischen Forderung. Und deswegen sagt Mose hier, Israel ist Gottes Kind. Und Israel darf seinen Gott allein anbeten. Schauen Sie genau hin. Mose verlangt von dem Pharao nicht, Ägypten in Zukunft nach den Prinzipien der 10 Gebote zu regieren. Wäre ja schön, die Gott ihm bald offenbaren wird. Das verlangt Mose nicht. Das wäre für Ägypten sicherlich segensreich, nach den 10 Geboten regiert zu werden. Und Mose hat auch bestimmt um Pharaos Willen gehofft und hätte es dem Pharao gegönnt, dass er den wahren Gott als Gott erkennt, wie andere Heiden später auch. Dafür konnte man beten. Aber das ist nicht das, was Mose fordert, sondern was Mose zunächst vom Pharao fordert. Und das ist eine wichtige Differenzierung, ist die Freiheit des Gottesdienstes für Israel. Vers 23, dass er mir diene. Und das wiederholt sich nochmal in Kapitel 5, Vers 1, werden wir nächsten Sonntag sehen. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest, das heißt letztlich einen Gottesdienst, halte in der Wüste. Pharao, nicht du darfst über ihre letzte Anbetung, über ihre Loyalität verfügen. Sie sollen ordentliche Staatsbürger sein, aber nicht du hast den Anspruch auf ihre Anbetung. Und deswegen kannst du sie nicht in dieser Weise knechten und darum gib sie frei. Und wir wissen, dass Pharao sich dem leidenschaftlich entgegenstemmen wird. Auch darauf bereitet Gott den Mose jetzt schon vor, dass er sagt, wenn du die Wunder tust, Vers 21, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Erstmal nicht ziehen lassen. Was dieses verstockte Herz bedeutet, werden wir in Kapitel 7 ausführlich klären. Dahin kommen wir noch. Aber heute erstmal nur so viel. Gott sagt zu Mose, Mose, wundere dich nicht darüber, wenn er sich erst sträubt, wenn der Plan nicht sofort aufgeht. Ich habe das unter Kontrolle. Ich stecke letztlich dahinter. Aber du, Mose, du musst dem Pharao entgegentreten. Du schuldest dem Pharao die Botschaft des wahren Gottes. Mose, du darfst dich nicht wegducken. Auch wenn ihr nach menschlichen Maßstäben von Macht keine Chance hättet. Zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Erstens hatten wir gesehen, nimm den Stab in die Hand. Zweitens, pack den Stier bei den Hörnern. Und nun warten Sie natürlich auf die Beantwortung der spannenden Frage, was das für uns als christliche Gemeinde bedeutet. Wir sind ja nicht Gottes erstgeborener Sohn, das ist wahr, aber in dieser Formulierung erstgeborener Sohn kommen wir doch indirekt schon vor. Paulus wird das sagen in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben, die Juden zuerst. Die Erstgeborenen, an die hat Gott sich zuerst gewandt, aber ebenso die Heiden, das heißt uns auch.
Und Petrus wird hinzufügen in 1. Petrus 2, Vers 9, wir, die Christen, sind jetzt auch von Gott erwählt. Ein heiliges Volk, das ihm gehört. 1. Petrus 2, Vers 9. Und darum hat Gott genauso Anspruch auf unsere ungeteilte Anbetung. Und wenn weltliche Herrscher Gott diese ungeteilte Anbetung streitig machen wollen, dann müssen wir ihnen als Gemeinde Jesu mit unserem Bekenntnis entgegentreten und so den Stier bei den Hörnern packen. Nicht mit denselben Mitteln wie Mose natürlich, die hat Gott für seine christliche Gemeinde nicht vorgesehen. Wir können keine Wunder tun, wir dürfen keine Plagen inszenieren, sondern unser Dienst geschieht, wie es dann die Reformation formulierte, sine vis et verbo, das heißt ohne jegliche Gewalt, ohne jegliche äußere Macht, allein mit dem Wort des Bekenntnisses, sine vis et verbo. Aber das dürfen wir nicht verschweigen, ihr Lieben. Und damit packen wir den Stier bei den Hörnern, dass wir uns zu Jesus als unserem Kyrios, als unserem Herrn und unserem Gott bekennen. Und dass wir uns damit auch zu dem Menschenbild bekennen, das Jesus uns in seinem Wort lehrt. Und damit auch zu den biblischen Prinzipien bekennen über Lebensrecht und Schöpfungsordnung und Sexualethik. Gottes Wahrheit ist unteilbar. Und damit packen wir den Stier bei den Hörnern, dass wir uns zu Jesus als unserem Kyrios bekennen. Und damit auch zu dem Menschenbild, das er uns in seinem Wort lehrt. Auch zu seinen Prinzipien über Lebensrecht, Schöpfungsordnung, Sexualethik. Deswegen haben die Christen im ausgehenden ersten Jahrhundert sich geweigert, die geforderten Räucherstäbchen für den Kaiser anzuzünden. Warum? Weil das bedeutet hätte, sich seinem göttlichen Anspruch zu unterwerfen. Und das wäre eine Verunehrung ihres Gottes gewesen, des wahren, des einzig wahren Gottes. Und darum haben die Apostel der Urgemeinde sich über das staatliche Verbot hinweggesetzt, das ihnen verbieten wollte, das Evangelium von Jesus zu verkünden. Und ihre Begründung war, wir können es ja nicht lassen. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, dass Jesus wirklich der Retter ist, dass er am Kreuz für unsere Schuld starb, dass er als Einziger den Weg zum Himmel freigemacht hat, dass er seine Macht in der Auferstehung bewiesen hat und dass wir ihn brauchen, um in den Himmel zu kommen. Wir können es nicht lassen. Und schließlich haben sie gesagt, muss man deswegen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Pack den Stier bei den Hörnern. Und darum haben wir in der BEG und viele andere Christen während der Corona-Zeit haben wir darum gekämpft, uns weiterhin physisch zum Gottesdienst zu versammeln und weiterhin zu Gottes Ehre gemeinsam zu singen, weil Gott uns dazu auffordert. Und weil es Jesus entehren würde, wenn wir uns von weltlicher Macht vorschreiben ließen, ob und wie wir unseren Gott und König in seiner Gemeinde anbeten. In der letzten Woche wurden wir dafür von einem christlichen Funktionär noch einmal massiv angegriffen. In einem Leserbrief, den er in der Zeitschrift Idea veröffentlichte. Er wandte sich dort gegen eine Veröffentlichung von mir, der er unterstellte, wir würden quasi eine christliche Herrschaft über den Staat anstreben. Überlegen Sie mal, eine christliche Herrschaft über den Staat antreben. Er nannte das wörtlich Anspruch auf Herrscherstellung und Dominionismus. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die wir scharf zurückweisen, weil sie gegen alles steht, was wir mit der Bibel seit Jahrzehnten lehren. Das kann jeder nachhören. Die Gemeinde Jesu Christi hat keinen politischen Herrschaftsauftrag. Das wäre absurd. Und deswegen treten wir ja entschieden für die Trennung von Kirche und Staat ein. Dafür stehen wir. Die Gemeinde schuldet mit Matthäus 22 dem Kaiser, was des Kaisers ist. Steuern, Rechtstreue. Aber die Gemeinde Jesu schuldet Anbetung und letzte Hingabe allein ihrem Herrn und Gott Jesus Christus. Das ist die biblische Position. Und dies vor aller Welt zu bekennen und als Gemeinde zu leben, bedeutet, den Stier bei den Hörnern zu packen und unserem Herrn gehorsam zu sein. Und sowohl bei Mose als auch bei uns heute bedarf es dafür Mut, den Gott uns immer wieder schenken muss. Denn die Spannung ist ja noch da. Was wir oft als Ohnmacht erleben. Aber unsere Aufgabe, ihr Lieben, ist es nicht, die Machtfrage zu lösen, sondern unsere Aufgabe besteht darin, im Gehorsam unserem Herrn treu zu sein, zwischen Ohnmacht und Gehorsam. Und dafür finden wir hier dann zum Schluss noch einen dritten Punkt. Einen dritten Punkt, an dem Mose und wir immer wieder Gehorsam lernen und praktizieren müssen. Erstens, nimm den Stab in die Hand. Zweitens, pack den Stier bei den Hörnern. Und schließlich drittens, wirf die Sünde aus dem Herzen. Wirf die Sünde aus dem Herzen. Und jetzt kommen zum Schluss diese kryptischen Verse 24 bis 26. Und als Mose unterwegs in der Herberge war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zipporah einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße oder an die Füße und sprach, du bist mir ein Blutbräutigam. Diese drei Verse schockieren einen zunächst, weil man überhaupt nicht damit rechnet. Und weil man sich fragt, wie kann das plötzlich sein? Was ist da geschehen? Dass nochmal so eine drastische Wendung kommt. Als Mose unterwegs war, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Als Bibelleser wissen wir ja, dass Mose weiterleben wird. Aber warum diese Zuspitzung? Nachdem Gott so viel in Mose investiert hatte, nachdem der Herr Mose so geduldig auf den Weg gebracht hatte, ihm diesen heiligen Auftrag anvertraut hat. Und jetzt war Mose auch trotz seines Zauderns ja wirklich entschlossen losgezogen. Jetzt hatte er seine Zukunft in Gottes Hände gelegt. Was war da noch nicht geklärt? Wahrscheinlich zeigt sich sein ernster Zustand an einer gesundheitlichen Krise. Es gibt zwei ähnliche Fälle im ersten Buch Mose. An einer gesundheitlichen Krise und den Beteiligten wurde irgendwie deutlich, dass Gott dahinter stand. Und so kommt es dann zu dieser Formulierung, kam ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Gott war nahe dran, Mose zu töten, aber er hat dann doch diese Lücke zur Rettung gelassen. Der Zwischenfall wird nur kurz berichtet und es gibt manches, was wir gerne wissen würden, aber offensichtlich nicht wissen müssen, um das Entscheidende zu verstehen. Deswegen schreibt Gott es hier nicht. Also wir wissen zum Beispiel nicht, welcher der beiden Söhne war davon betroffen, Gershom oder Eliezer. Wie alt waren die Jungs zu dieser Zeit? Wir wissen nicht, warum war dieser betroffene Sohn nicht beschnitten worden. Wir wissen auch nicht, wie stand die Frau Moses, diese Zipporah, zur Beschneidung. Sie kam ja aus Midian. Und was meint sie mit diesem rätselhaften Ausdruck, du bist mir ein Blutbräutigam? Das wissen wir einfach nicht. Aber dagegen können wir Wesentliches mit Gewissheit festhalten. Wir können festhalten, das Problem, das die Krise auslöste, war die nicht durchgeführte Beschneidung. Das war klar, diese nicht durchgeführte Beschneidung, denn nachdem sie befolgt war, steht ja hier, ließ er, nämlich Gott, von ihm, nämlich Mose, ab. Da war die Krise abgewendet, das wissen wir. Und Zipporah hatte die Situation schnell erfasst, umgehend die Beschneidung vorgenommen. Und dann hatte sie, wie es hier steht, die Vorhaut des Beschnittenen zu Moses Füßen geworfen und ihn so gewissermaßen an dem Vorgang beteiligt. Und eigentlich wäre es ja seine Verantwortung gewesen als Vater, aber er war offensichtlich jetzt in dieser Situation nicht in der Lage dazu gewesen und sie hat schnell reagiert. Und so rettet Zipporah sein Leben und die ganze Mission. Wobei nicht mit letzter Klarheit gesagt werden kann, ob sie diesen Begriff Blutbräutigam, du bist mir ein Blutbräutigam, ob sie den positiv oder abwertend gebraucht. Also ob sie damit sagen will, was mutest du mir zu mit diesem Beschneidungsritus, du bist mir ein Blutbräutigam. Oder ob sie das erleichtert und zustimmend meint, also durch das Blut des Beschnittenen habe ich meinen Bräutigam wiedergewonnen, der sonst gestorben wäre. So hat es etwa der Alttestamentler Alec Mortimer verstanden. Er schreibt, es ist fast so, sagt Zipporah, als ob uns die Ehe nochmal geschenkt worden wäre und ich dich als Bräutigam zurückgewonnen hätte. Und Mortimer fügt hinzu, Zipporahs resolutes Eingreifen hatte Mose auf den Weg des Gehorsams zurückgebracht. Zitat Ende. Wir wissen also nicht genau, wie Zipporah das ausgerufen hat. Aber unabhängig von manchen Details ist das Entscheidende völlig klar. Und das Entscheidende, seit Abraham hatte Gott für sein Volk festgelegt, wir können das in 1. Mose 17 nachlesen, Vers 12, jedes Knäblein, wenn es 8 Jahre alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Haus geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Und dann Vers 14, wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das kannte Mose. Die Beschneidung hat den Menschen nie gerettet, dazu war es nicht gegeben. Aber sie war von Gott verbindlich gegeben worden, Paulus wird das später auch nochmal in Römer 4 beschreiben, als ein Siegel. Sie war gegeben worden als ein Zeichen, mit dem Gott seine Verheißung bestätigte. Und dieses Bundeszeichen, diese Beschneidung, war eine seelsorgerliche Hilfe. Eine seelsorgerliche Hilfe, mit der Gott sein Wort bekräftigte. Und wir wissen, dass Abraham dieses Zeichen 14 Jahre nach seiner Bekehrung bekam und seine Nachkommen sollten dann schon als Säuglinge damit versiegelt werden. Als bleibende Erinnerung an die Treue Gottes und als Ermutigung und Aufruf, sich zu diesem Gott zu bekehren. Und darum musste diese Beschneidung immer von einer dauernden Verkündigung gegenüber dem Beschnittenen begleitet sein. Und Mose? Mose hat es bei einem seiner Söhne versäumt, dieses von Gott angeordnete Zeichen an ihm geschehen zu lassen. Und man weiß nicht warum. Es bleibt offen. Aber 1. Mose 17 war völlig klar. Und überlegen Sie, wie soll Mose das Volk zu einer neuen Hingabe an den Herrn rufen, wenn er selbst, wie man sagen könnte, diese Leiche im Keller hatte? Wenn er selbst in diesem Ungehorsam lebte, wenn er selbst diese Schuld nicht bereinigt hatte zwischen ihm und Gott. Und darum greift Gott jetzt ein, letztlich liebevoll. Und ich bin sicher, das wird für Mose immer eine Mahnung geblieben sein, die Sache mit dem Gehorsam nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und es sollte auch für uns eine Mahnung sein, ihr Lieben. Ja, auch das gehört zu einem treuen Gehorsam, wirft die Sünde aus dem Herzen. Es ging ja nicht nur um diesen äußeren Akt, der war ja nur eine Folge, beziehungsweise der unterlassene äußere Akt war ja nur eine Folge der inneren Haltung. Und hier sehen wir alle noch einmal, wie ernst Gott die Sünde des Ungehorsams nimmt. Mose konnte nicht vergessen haben, dass Gott die Beschneidung will. Und dann hat er plötzlich festgestellt, ach, ich habe ja ganz vergessen, mein Sohn ist noch nicht beschnitten. Wäre absurd. Er wusste das. Er kannte 1. Mose 17. Ah, vielleicht hat er sich irgendwann an diesen Zustand gewöhnt. Ja, das ist nicht in Ordnung, aber das ist nun mal so. Aber Gott hat ihn nicht darin gelassen. Gott hat den Mose an den Handlungsbedarf erinnert. Und das haben wir ja auch im Psalm 90 gehört, in diesem Lied des Mose, wo es heißt, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und dass wir dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Genau das hatte Gott gemacht. Und er wird es sein Leben lang nie vergessen haben. David war genauso für diese Not sensibilisiert worden. Und deswegen betet David am Ende von Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Lass mir nicht das Gleiche passieren wie dem Mose. Erforsche mich, Herr. Beschütze meinen Weg. Und stoße mich auf Dinge, die geändert werden müssen. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Gott weiß, was er uns aufdecken muss. Und deshalb musste David sich nicht krampfhaft auf sich selbst ständig besinnen und ständig in sich hineinhören, nach dem Motto, könnte da noch irgendwas sein, was ich vergessen habe. Sondern er durfte voller Vertrauen auch mit Psalm 19, Vers 13 beten, wer kann merken, wie oft er fehlet. Verzeihe mir auch die verborgenen Sünden. Das gehört auch dazu. Dass er voller Vertrauen zu Gott beten konnte, Psalm 19, Vers 13, verzeih mir auch die verborgenen Sünden, die mir nicht bewusst sind. Herr, wer kann schon merken, wie oft er fehlet? Aber Herr, du weißt es, was du mir aufdecken musst und was du auch so wegnimmst. Aber Herr, lass es gut sein. Lass alles gut sein zwischen dir und mir. Darauf kommt es an. Und dahin hat Gott den Mose gebracht. Und so wurde aus Mose dieser treue Diener, der das letzte Drittel seines Lebens dann voll für Gott in die Waagschale warf und der für viele Landsleute ein echter Segen werden durfte. Auch uns. Auch uns will Gott zu solchen Leuten machen. Immer mehr. Und deshalb zeigt Gott uns an dieser Situation, wie unser Gehorsam wachsen kann. Als Einzelne und als Gemeinde miteinander. Nimm den Stab in die Hand. Sei treu in den einzelnen Aufgaben, die Gott dir vor die Füße legt. Nimm den Stab in die Hand und pack den Stier bei den Hörnern. Bekenne dich zu Jesus, auch wenn Widerstände dich bedrohen. Und wirf die Sünde aus deinem Herzen. Das ist kein leichter Weg, den Gott mit uns geht, aber ein schöner. Und der Teufel wird immer wieder versuchen, uns einzuschüchtern. Der Teufel wird immer wieder versuchen, uns zu entmutigen. Und wir werden manchmal noch merken, wie wir schwanken. Aber Gott ist stärker. Und Gott selbst hat versprochen, uns in diesem Kampf zu beschützen und uns auf dem ewigen Wege sicher nach Hause zu bringen. Und deswegen sind wir genauso geschützt wie jener Glaubensbruder, das in Vietnam erlebt hat, wo die Christen noch heute unter dem Kommunismus leiden. Er hatte sich immer wieder zu seinem Herrn bekannt. Er hatte Missionaren als Übersetzer aus dem Englischen gedient. Und dann steckte der Staat irgendwann diesen Hien, wie sein Name war, ins Gefängnis. Und sie begannen mit einer systematischen Gehirnwäsche. Seelischer Druck. Sie zwangen ihn, sich intensiv mit den Schriften von Marx und Engels zu befassen. Haben es ihm immer wieder eingetrichtert. Mehr als anderthalb Jahre schwere geistige Folter. Und dieser Hien sagte, schließlich brachten sie mich dazu, Gott zu leugnen. Monat um Monat, nach über eineinhalb Jahren schwerer mentaler Folter, sagte ich am Ende an diesem Tag, in Ordnung, ich werde nicht mehr an Gott glauben. Ich werde leugnen, dass Gott überhaupt existiert. Und ich werde morgen, wenn ich aufwache, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren nicht beten. Und er betete nicht. Und dann passiert es noch am selben Tag, wie er bezeugt. Am selben Tag. Er sagt, an jenem Tag sorgte der Kommandant dafür, dass ich die Toiletten putzte in jenem Gefängnis. Der Gestank war entsetzlich, ich konnte es kaum aushalten. Und als ich jene Toiletten im Gefängnis putzte, habe ich in den Abfallkorb geschaut. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das so weitergebe, aber er hat das so berichtet. Ich sah da Papier, wo menschliche Exkremente drauf waren. Und ich leerte das Papier in einen Sack, als ich aus dem Augenwinkel sah, dass eines der Blätter auf Englisch geschrieben war. Er war ja Übersetzer. Und ich hatte schon so eine lange Zeit kein Englisch mehr gelesen. Ich sah mich um, aber niemand beobachtete mich. Ich befreite das Papier von all dem Schmutz und steckte es in meine Hosentasche. Ich ging zurück in meinen Schlafraum und wartete, bis alle meine Zimmerkollegen schliefen. Und versteckt unter dem Moskitonetz mit einer Taschenlampe schaute ich mir dieses Stück Papier an. Und oben rechts stand dran, Römerbrief Kapitel 8. Und ich fing an zu lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer wir verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger? Er las und las. Und sagte, die Tränen liefen mein Gesicht herunter. Und ich ging auf meine Knie und sagte, Herr, du lässt mich nicht mal für 24 Stunden aus deiner Reichweite. Vergib mir. Nicht mal für 24 Stunden. Verstehen Sie, Gott beschützt seine Leute. Und am nächsten Tag ging er zum Kommandanten und sagte, wäre es möglich, dass ich die Toiletten jeden Tag putze? Und seine Erwartung wurde nicht enttäuscht und er fand bei dieser Arbeit noch sehr viel mehr Römerbrief. Der gottlose Kommandant hatte nämlich vor langer Zeit von Missionaren ein neues Testament bekommen und er benutzte es nur als Toilettenpapier. Und hier in Wusch das Papier, tat es in seine Tasche und so sammelte er immer weitere Teile des Römerbriefs. Nach einiger Zeit wurde er freigelassen, später gelang ihm die Flucht aus Vietnam und dann diente er seinem Herrn viele Jahre in Kalifornien. Verstehen Sie, Gott kümmert sich um uns. Wir dürfen uns auf ihn verlassen. Wir schwanken manchmal auch in unserem Gehorsam, aber der Herr passt auf uns auf. Und er ist treu und er ist allmächtig. Ach, Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du dich so um uns kümmerst. Und du weißt, wir wollen gehorsam sein, Herr. Wir wollen treu sein und wir wollen auch noch treuer werden an den Punkten, die du uns deutlich machst. Danke, dass du dich um uns kümmerst, Herr. Und danke, dass du uns, auch wenn wir manchmal diese Ohnmacht spüren, nie auslieferst, dass wir immer in deiner starken Hand sind und dass wir wissen dürfen, es wird gut, weil du uns lieb hast und weil du allmächtig bist. Ach Herr, lass uns treu sein und zeige jedem von uns die Punkte, an denen wir noch weiter gehorsam lernen müssen. Und lass es uns gelingen durch deine Gnade. Du lieber, guter Herr. Amen.